Gentlemen, 女生们，大家好，我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的托马西奥酒吧玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasus Club. Auf diesem immer unbequemer werdenden Wetter begrüßen wir heute Klaus Pias und wir würden gerne sagen aus Wien, aber nein, wir sind da weitergezogen aus Lüneburg.
Oh, also bitte, wir haben zwar ein Publikumsmikrofon, aber solche Kommentare wollen wir denn doch nicht haben. Ja, das stimmt schon. Aber wir haben dann hinterher noch die Möglichkeit, an der Bar dergleichen auszutauschen. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns über den versammelten medienwissenschaftlichen Sachverstand, von dem ich sage, ich habe ihn überhaupt nicht. Ich hatte ein sehr naives Verständnis von Medien, bis ich ihr Buch las, beziehungsweise den Titel las, Was waren Medien? Da wäre jetzt eigentlich festzustellen, es gibt heute keine mehr oder was soll das bedeuten? Und dann habe ich doch gemerkt, dass das ganze Buch mit so einer gewissen Patina sanfter Melancholie übergossen ist. Also, was waren Medienwissenschaften, ist Ihr Text, die Erfindung der Medienwissenschaft, was war die Medienkunst, was ist eine eigentlich so zu nennende Medienwissenschaft und Medien waren möglich? Ist das ein Abgesang?
Ich glaube, es ist eher umgekehrt gemeint. Ich glaube, der Eindruck des Abgesangs kommt natürlich durch den Titel auf, der auch deswegen gewählt wurde, um ein bisschen provokant zu sein. Eigentlich ist es der Versuch zu fragen, wie können wir die Sache spannend halten. Und insofern haben Sie natürlich recht mit der gewissen Melancholie, die mich gepackt hat, denn ich glaube, ich früh auf die schiefe Bahn geraten bin. Frank Zöllner ist da, wir haben uns 94 in Jena getroffen. Da war ich schon ausgestiegen aus der Kunstgeschichte und nicht der Medienwissenschaft.
Das war dann die schiefe Bahn.
Das war die schiefe Bahn.
Ah, ja.
Und was halt seitdem zu beobachten war, ist, das ist auch eine Sache des längeren Dabeiseins, dass Dinge anfangen, nicht mehr so spannend zu sein. Und insofern ist tatsächlich Melancholie geprägt, aber es versteht sich auch mit einem positiven Schluss, mit dem Lorenz Engel beauftragt war, als ein Ausblick, wie man sozusagen die Flughöhe hochhalten kann. Mhm.
Und man muss sagen, es ist ja nicht nur ein Buch über Medien, sondern auch über die Medienwissenschaft. Es sind 5 Beiträge und was ich nicht so ganz verstanden habe, das war ein Kleinkongress oder wie kommen die 5 Beiträge zusammen?
Ja, also darf ich da eine Sekunde ausholen?
Eine Sekunde, ja. Ja.
Der Hintergrund ist, dass ich 2005,
glaube ich, war es, nach Wien gegangen bin. Und wie das so ist, man hat am Start einer neuen Professur hat man immer Geld und man soll was losmachen und die Kollegen wollen auch sehen, was der Neue so macht. Ringvorlesungen sind so ein übliches Format, um befristetes Geld loszuwerden. Und ich dachte, nun, dann lade ich die Leute ein, die ich interessant finde, mit denen ich was zusammen mache und so. Und das Seltsame dann, was mich ins Grübeln brachte, was auch so ein Dreivierteljahr Verzug brachte, war, dass die Medienwissenschaft, die ich hier in Deutschland sozusagen schon in völliger Institutionalisierung langsam erstarren sah, die überall an allen Unis etabliert ist, wo überall in den Professuren, die ausgeschrieben werden, drin steht mit Medien- und Genderbezug oder so und kulturwissenschaftlichen Aspekten, dass das in Österreich, ach Sie podcasten das, ja, dass das in Österreich mit einer gewissen Rückständigkeit was Neues war. Das heißt, es gab die Theater-, Film- und Medienwissenschaft, das war hauptsächlich Theater- und Filmwissenschaft, und ich war eigentlich einer, und es gab Medienwissenschaft natürlich an den Kunstschulen, Peter Weibel und Sloterdijk an der Angewandten und der Bildenden, aber so im universitären Milieu keine großen Studiengänge, keine großen Institute wie hier in Deutschland. Und ich fühlte mich gewissermaßen zurückversetzt so in meine Doktorandenzeit oder auch Studienzeit, als man noch Leute mit medienwissenschaftlichen Ansätzen beobachten konnte, wie sie aus ihrer Disziplin ausscheren, wie sie nicht anerkannt werden, wie sie erst rechtfertigen müssen, was sie da für ein seltsames Zeug treiben. Also sprich, ich kam in eine Philosophie, die extrem konservativ war und in Deutschland in dieser Form nicht mehr existiert.
Und die Leute halfen dann, also die jetzt zu Beiträgern dieses Buches geworden sind, diese Wüste zu bewässern in Wien. Aber es hat nicht gereicht und deswegen sind sie dann nach Lüneburg.
Nein, das wäre jetzt, ich will nichts Abträgliches über Wien sagen. Lüneburg ist deshalb, weil es extrem schnell ist. Es ist eine schnelle Uni, die steil vorangeht. Die Prozesse an solchen großen Tankern sind schwierig. Und meine biografische Erfahrung ist halt die Weimarer, das heißt eine Uni-Neugründung nach 1993, wo alles extrem schnell ging und man Pläne geschmiedet hat, abends das verwirklicht hat und so weiter. Also es kam mir eigentlich bei dem Wechsel auf Geschwindigkeit an.
Na, wir profitieren ja jetzt sozusagen von dieser schwierigen Grundsituation in Wien, weil, ich sag's jetzt mal so, ich darf ja sagen, denen musste damals erklärt werden, was Medienwissenschaft ist. Ja. Und das Buch hat, wenn ich Claudia Albert richtig verstanden habe, jetzt auch etwas durchaus Begreifbares, Verstehbares. Insofern.
Ja, ich hab's verstanden, ja.
Ja. Na gut, also ich habe auch wiedergefunden, dass Medienwissenschaft zwei Dinge sind oder dass es zwei Biografien geben kann, die einem zum Medienwissenschaftler machen. Das eine ist, man ist irgendwie Literaturwissenschaftler und steigt aus und über. Und das andere ist, man kommt von den Medien her, also von der Zeitung, vom Film, vom Fernsehen. Das war aber eine Gründungsphase, die ist jetzt vorbei oder ist das immer noch so?
Naja, ich habe den Eindruck, dass es ist noch immer ein, sagen wir, rekrutierungsoffener Bereich, glaube ich. Ein paar Dinge haben sich geändert. Vielleicht darf ich noch einen Nebensatz querschießen, auch zur Ehrenrettung Wiens. Das sollte nicht despektierlich wirken und betrifft natürlich hauptsächlich die Uni und bestimmte Teile der Uni. Es gibt natürlich eine hervorragende Szene in Wien, die es aber nicht unbedingt in die Uni gefunden hat, im Bereich Kunst, Kunsttheorie, Ausstellungswesen, Medien und Medienwissenschaft. Das ist eine großartige Szene der Stadt, die es aber sozusagen nicht wirklich einen Fuß in die Uni gekriegt hat, die eben sehr konservativ ist.
Gut, das ist soweit zur Ehrenrettung Wiens. Genau. Es bleibt langsamer als Lüneburg.
Also, ja. So die Sache, ob das vorbei ist, das ist, glaube ich, so eine der Paradoxien, die ich versucht habe, in diesem Büchlein, kann man es ja nur nennen, zu entfalten. Dass die eine Version, also des aus einer Disziplin kommens und zu medienwissenschaftlichen Fragen kommen, dass diese Option zum Teil verloren gegangen ist durch den Erfolg, den das medienwissenschaftliche Programm bewirkt hat. Das heißt, die Disziplinen, aus denen man aussteigen könnte, haben sich selber unter dem Aspekt dieser neuen Gesichtspunkte verändert. Die Kunstgeschichte ist nicht mehr die sie war. Bevor es sowas wie Bildwissenschaft gab, was, glaube ich, eine Art medienwissenschaftliche Frage in der Kunstgeschichte aufgemacht hat. Also nicht mehr das Tafelbild, die Hochkunst und Ähnliches, also sowas. Also das heißt, die Disziplinen verändern sich unter diesen Dingen, die es früher mal sehr schwer hatten. Also deswegen habe ich nochmal Kittler erwähnt, wo es 13 Gutachten brauchte, um nachzuweisen, dass das überhaupt Forschung ist und im Sonderfall germanistische Forschung. Und dass es so nach 25 Jahren geschafft hat, als Vorlass in Marbach nun zu liegen und ein Klassiker in mehreren Auflagen und mehreren Übersetzungen ist.
Ne? Wir müssen mal kurz erklären, was Vorlass bedeutet, glaube ich jedenfalls. Also falls Sie schon ganz viele Briefe und Korrespondenzen mit berühmten Menschen haben und mal aufräumen wollen, wenden Sie sich an Marbach und sagen, das ist mein Vorlass, das kann dann dort deponiert werden.
Und ich hatte schon Angst, wir müssten erklären, was Friedrich Kittler ist.
Ja, das kann auch sein. Das ist ja auch noch ein Aspekt dieses Buches, auf den wir kommen müssen. Sie gehen ja sehr liebevoll mit den Veteranen um. Und da gibt es auch so Zitate, die ich auch überhaupt nicht mehr verstehe, wo an der TU Berlin, ich zitiere mal, standen wir alle um einen Tisch, auf dem der 1-Zoll-Spulen-Rekorder EL3400 von Philips, Klammer auf, bald darauf der Halbzoll-Rekorder LDL1000 von Philips stand. Es hatte sich herumgesprochen, dass man damit Filme und Serien aus dem Fernsehen aufnehmen und beliebig oft wiedergeben konnte, vorausgesetzt, dass das Gerät funktionierte und man alles richtig gemacht hatte.
Ja.
Also das sind ja jetzt auch so nette Gründungslegenden. Sind das jetzt mehr als Anekdoten?
Ich hoffe, es sind mehr. Natürlich habe ich so ein gewisses Faible für Anekdoten. Ich glaube, es steckt mehr drin, weil ich glaube, die Konjunkturen bestimmter wissenschaftlicher Paradigmen hängen natürlich mit der Zeitgeschichte zusammen. Das heißt, Technikphilosophien, und wenn Sie noch so sehr über das Wesen der Technik sprechen, vor allem die philosophischen, sind natürlich inspiriert, zum Teil ohne, dass die Leute es wissen, durch das, was Menschen in ihrer Zeit und Lebenswelt an Technik sehen. Also eine Technikphilosophie wie die von Ernst Kapp, die eine sehr von Hegel auch geprägte ist, da ist die Vollendung der Technik, die wie so ein hegelscher Weltgeist zu sich kommt, ist die verkabelte Welt. Und es ist ein Zeitgenosse der Telegrafie. Also das heißt, Technik für Günther Anders und die Atombombe oder so. Also die prometheische Scham kann nur durch die Atombombe so gedacht werden als Technikphilosophie. Und ich glaube, in der Medienwissenschaft ist es genauso. Das ist eine medienwissenschaftliche Theoriebildung, verläuft entlang von Medienumbrüchen. Das heißt, wir haben Konjunkturen, dass über Radio nachgedacht wird, natürlich in dem Moment, wo das Radio entsteht. Da wird plötzlich auch über andere Hörsituationen, was war ein Konzertsaal, was war live, was bedeutet es, wenn die gleiche Musik plötzlich aus 10 Lautsprechern dringen kann. Das sind Sachen, die nach 1927 plötzlich bei Autoren wie Günter Anders, Brecht, Krakauer und so entstehen. Und in diesem Sinne ist dieser Videorekorder mehr als anekdotisch, weil er, sagen wir, in die Methodologie und in die Entstehung von ganzen Fächern reingreift. Also Filmwissenschaft vorher, Film war ein ephemeres Ereignis. Man ging ins Kino, es war vorbei. Man musste vielleicht als Kritiker aufgrund des einmaligen Eindrucks schreiben. Vielleicht hat man es geschafft, zweimal hintereinander mit einer Nachmittagsvorstellung reinzugehen, sich Notizen zu machen und so weiter. Daher kommt methodisch zum Beispiel das Verfertigen von Einstellungsprotokollen. Ne? Also dass man Totale oder Nahaufnahme, Halbtotale, dass man das mitschreibt mit Zeiten, die Dialoge parallel führt in der Spalte, weil es ein ephemeres Ereignis ist. Das verändert sich in dem Moment, wo mit dem Videorekorder Film plötzlich in einem universitären Seminarraum vorführbar ist, zitierbar wie Literatur ist, und so weiter. Also man muss eigentlich diese Protokolle nicht mehr führen, weil man vor- und zurückspulen kann und Film zitieren. Und ich glaube, das ist, hängt damit zusammen, dass es plötzlich eine Film- und Fernsehwissenschaft entsteht, indem man über Quellen verfügen kann. Also was vorher war, war, glaube ich, Filmkritik. Und sobald es den Videorekorder gibt, das heißt, man sozusagen Quellen zitieren kann, gibt es eine Filmwissenschaft in einem universitären Rahmen. Könnte man für andere medientheoretische Dinge wie den Homecomputer, das Netz und so weiter auch durchbuchstabieren. Aber ich glaube, es gibt eine Mediengeschichte der Methodologien und des medienwissenschaftlichen Denkens selbst.
Also was mir an diesem Gedanken gut gefällt, und ich könnte das mit dem Aufkommen des gedruckten Buches auch verbinden, denn auch das gedruckte Buch beschleunigt natürlich die Entfernung von bestimmten Texten, weil sie jetzt vervielfältigbar, kommentierbar und damit auch gewissermaßen überwindbar werden. Sie werden sozusagen objektivierbar, man kann sich davon distanzieren, während vorher so etwas wie eine aristotelische Philosophie gelehrt wurde und damit sozusagen im Modus des Dogmatischen auch gewissermaßen hängen blieb. Ja? Gab es jetzt neben diesem, was natürlich immer weitergeht, diese Art der Distanzierung. Was mir an diesem Gedanken gut gefällt, ist, dass Wissenschaft verursacht ist oder dass die Fragestellungen von Wissenschaft auch tatsächlich Anlässe in der Welt haben. Ja? Genauso gut gefällt mir dieser Gedanke, den Sie ganz gelegentlich mal drin haben und jetzt einfach anfangs auch schon gesagt haben, dass etwas auch mal nicht mehr so spannend werden kann. Ja? Also so eine Erschöpfungsfigur. Ja? Das sind sehr sanfte Modelle des Entstehens und des Vergehens, die aber mit so etwas wie Aufmerksamkeit, Interesse, Diskussionsfreude und so zu tun haben. Und wenn ich jetzt mit diesem Umweg nochmal zurückfragen darf, dieses Buch und nach dem, was die Claudia diesen melancholischen Ton genannt hat, dieses Buch ist ja der Versuch einer Reflexion, jedenfalls so legen Sie es selber an, anfangs. Sie denken nach über den Status von etwas. Hat sich jetzt für Sie, also ist das mal ein Ding, was für Sie so ein Durchgang war, sozusagen eine Wiener Notwendigkeit? Und sind Sie jetzt selber woanders hingekommen oder ist das etwas, was man so heute auch noch mal versammeln könnte?
Nein, also ich glaube, man könnte es immer noch so machen. Es sind ja wirklich nur eine kleine Auswahl. Es waren wirklich 15 oder 18 Leute. Es lief so über 2-3 Semester, glaube ich sogar.
Warum haben Sie denn die anderen rausgeschmissen?
Ja, das ist vielleicht auch was melancholisch. Ich wollte dieses kleine Nerveformat wieder haben und tatsächlich eine programmatische Schrift, nicht einen üblichen Sammelband für 39,90, den man aus allem macht, sondern die vier Texte oder so, die drin sind, repräsentieren eine bestimmte Sicht und ich glaube, die passen zusammen. Das soll eher was sein, was man an der Kasse mitnimmt für ein hoffentlich geringes Geld oder so. Also, das so, na, für Manifest ist natürlich viel zu lang. Aber naja, aber um auf Ihre Frage, nein, ich glaube, das ist noch immer von größter Brisanz. Also ich sah mich jetzt zum Beispiel in Lüneburg plötzlich vor der Situation stehen, eine Einführungsvorlesung in die Medienwissenschaften zu halten, was ich in Wien nie musste, weil ich da Erkenntnistheorie, eine Stelle für Erkenntnistheorie und Medienphilosophie hatte. Das war immer ein Begleitprogramm, das konnte man auch tauschen als Student gegen ein paar Punkte in interkultureller Philosophie oder Gender und sowieso erst ab dem vierten Semester. Das war mehr oder minder egal. Hier steht ich dann plötzlich vor 150 Leuten, jemand, der sagt, es ist keine Disziplin, sondern Reflexion von Erkenntnisweisen oder so, also eine Epistemologie eher, und muss nun Grundlagen, die mir irgendwie sehr unangemessen für dieses Fach scheinen, lehren. Und überhaupt, wie geht man mit Curricula um? Wie geht man mit diesen ganzen Studiengängen und so? Also praktisch ist man sozusagen als Universitätsangestellter doch dauernd damit konfrontiert. Und ich hoffe sozusagen über diese Diskussion eine kluge Lösung zu finden, wie man damit umgeht. Was man nun daraus machen soll, um die Sache spannend zu halten. Also die Konfrontation ist dauernd da und ich versuche nach wie vor hart zu bleiben und nicht in das Fach einzuführen, sondern ähnlich wie Sie es mit dem Buchdruck, der Auflösung der Skriptorien, der ganzen Weise, wie sich Wissenschaftsproduktion, Umschlag von Wissen verändert und damit die Art, wie Wissenschaft betrieben wird, in dieser Weise immer eine Mediengeschichte der Medientheorie, auch schon in Einführungsvorlesungen zu machen. Das heißt, ich erzähle nicht nach als BA-Wissen, was bei Günther Anders steht, sondern warum Günther Anders auf diese Weise plötzlich zum bestimmten Zeitpunkt anfängt, über Medien nachzudenken und warum er zu dieser Zeit zu folgenden Vorstellungen kommt. Und das Gleiche für Leute wie Derrida, Baudrillard, Enzensberger, all diese französischen Klassiker, die wir in den 80ern gelesen haben, sind die historisch zu lokalisieren.
Also das heißt, Sie sind berufen für eine Sache, die Sie dann in Ihrer Praxis beständig auflösen.
So etwa, ja.
Hat es schon jemand gemerkt?
Ja, ich befürchte, also es spricht sich langsam rum. Also,
Sie sagen jetzt immer Medienwissenschaft und das ist ja auch so ein Motiv in Ihrem Buch. Manchmal heißt das auch Medienwissenschaften und dann kommen Sie auch ganz oft dahin, dass fast alle Leute aus der Gründerphase, aus den Philologien gekommen sind oder aus der Kunstgeschichte. Ja, wie verhält sich das jetzt?
Ich glaube, der Singular, der natürlich, doch in den Namen der Institutionen hat man ganz oft den Singular an ganz vielen Orten, Basel, Bochum, Hamburg und so weiter, hängt viel mit den ganzen Studienreformen der frühen 2000er zusammen, wo so Zusammenlegungen und Umbenennungen definierten, Umdefinitionen stattfanden. Die Ursprünge sind, glaube ich, deswegen würde ich gern im Plural sprechen von Medienwissenschaften. Die Ursprünge sind verstreut und ich glaube, das Thema Medialität oder Nachdenken über Medien ist selber ein verstreutes. Also ich glaube, dass ein Physiker, der über seine Versuchsapparatur nachdenkt, über die Geräte, die er abliest, das, was mit ihnen messbar und unmessbar ist, ein Wissenschaftshistoriker, der sowas rekonstruiert, das heißt eine Differenz, Mediendifferenz zwischen Handzeichnung und Fotografie durch ein Mikroskop, dass das Leute sind, die medienwissenschaftliche Fragestellungen verfolgen, ob das nun draufsteht oder nicht, weil sie sozusagen die technischen, zeitlich gebundenen Instrumente ihres Erkennens, ihrer Methoden, ihrer Theoriebildung untersuchen. Daher würde ich den Plural irgendwie bevorzugen und auch gerne konstatieren, dass Medienwissenschaften sich ereignen und nicht nur in dem, was ein BA, Medienwissenschaftsstudiengang ist, wo der Stempel eines Instituts drauf ist. Das erzeugt natürlich Unmut. Und ich verstehe auch gut, warum. Glaube ich.
Und also das erzeugt Unmut, sagen Sie, das erzeugt ja vielleicht auch Frustration. Mhm. Die Frage ist, Sie schreiben das auch in dem Vorwort, dass die Medienwissenschaft könnte begründet werden über ihre Gegenstände. Mhm. Sie könnte begründet werden über ihre Methoden, mhm. aber sie sollte weder noch bei Ihnen begründet werden. Das passt jetzt zu dem, was Sie gerade gesagt haben.
Ja, ja.
Medienwissenschaft ist etwas, was geschieht, was man beobachten kann oder das Nachdenken über Medien. Warum ist es dann noch wichtig, aber wahrscheinlich ist es dann eben nicht mehr wichtig, das auch überhaupt Medienwissenschaft zu nennen?
Ja, ja, ja.
Es hatte doch immer was Provokatives, den Leuten zu sagen, das ist kein Bild, das ist ein Medium, das ist kein Text, das ist ein Medium, das ist kein Film, das ist ein Medium. Das verliert sich doch dann, wenn man sagt, das ist ein Medium, aber du kannst es doch gerne weiterhin Bild nennen, oder?
Ja, 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 ja. Das ist eine gute Frage, da brauche ich eine Sekunde.
Darf ich nochmal nachhaken, weil wenn Sie jetzt ein richtiger Professor wären, ja,
der genau, sozusagen bitte nicht.
Das sind Sie wahrscheinlich doch schon, aber eben nicht in der Sorte, dass Sie sozusagen aus Ihrer Wissenschaft nun eine Festung machen, die verteidigt werden muss. Ja? Also das, da sind wir schon, das haben wir schon kapiert, ja. Und diese Medienwissenschaft wird jetzt von Ihnen nicht verteidigt als eine bestimmte Theorie oder als ein bestimmtes Denken, das einen bestimmten Gegenstandsbereich zum Beispiel zuerst zu behandeln haben, bevor irgendein anderer drangelassen wird oder so etwas. Ja. Sondern es ist dieses freie, kritische, einhakende, anlassbezogene und anlasssuchende Reflektieren. Ja. Steckt da noch irgendetwas in dem Wort Medien drin, was für Sie wichtig ist?
Naja, es könnte sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner sein, über den man sich verständigen kann, dass man ähnliche Fragestellungen verfolgt. Sagen wir es mal so. Also das heißt, mit Wissenschaftshistorikern, also Wissenschaftshistoriker, mit denen ich viel zu tun hatte in den letzten Jahren, die ich hochspannend finde, ist dieser ganze Kreis um das Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Hans-Jörg Reinberger, Michael Hagner, diese Cornelius Borck, diese Leute. Wir konnten uns relativ schnell darauf einigen, dass, sagen wir, die Frage nach dem, was dort epistemisches Ding genannt wird, eine sehr ähnliche Fragestellung dem ist, was ich unter Medien, unter Medialität verstehe. Also man kann Brücken über diesen Begriff schaffen vielleicht. Ich würde aber niemandem vorschreiben, jetzt überall das Wort Medien. Es nimmt auch absurde Züge an, was auch, und darum verstehe ich auch die Einwände, was natürlich fördertechnische Gründe hat. Das hatte halt seit den späten 80ern eine gewisse Sexiness. Damit hat man irgendwie an der Uni eine Gegenwartszugewandtheit demonstrieren können. Und es führt aber nach 20 oder fast 25 Jahren auch zu solchen, ich will das nicht verunglimpfen, es mag eine gute Sache gewesen sein, zu Tagungen wie einer Tagung in Bonn, glaube ich, die hieß, dass der Chorgesang als Medium der Interkulturalität, ja, weil einfach in einem Chor Leute verschiedenen Alters, Geschlechts oder Nationalitäten zusammen sind, das verwässert die Sache halt enorm. Und ich glaube, damit hat es auch an Sexiness. Also das brauchen auch gute Musikwissenschaft dann nicht, diesen Begriff. Er bringt nichts.
Also da kommen Sie jetzt auch auf einen Punkt, der mir sehr klar erschien oder über den ich vorher nie so sehr nachgedacht habe, wie sehr solche wissenschaftlichen Programme inzwischen von politischen Programmen oder wissenschaftspolitischen Programmen gefördert werden. Das war ja vorher mit der Kulturwissenschaft auch schon immer so. Ja. Und ich habe nie verstanden, warum das, was ich tue, jetzt Kulturwissenschaft sein soll. Und vorher war es Komparatistik. Also würden Sie jetzt sagen, wir sind der Politik ausgeliefert oder die Politiker sind schlecht beraten oder glauben zu schnell, dass irgendwas schick ist.
Ja, ja. Also da haben Sie natürlich völlig recht. Ich glaube, aber das kann Dieter Daniels vielleicht auch nachher nochmal im Gespräch sein, weil er in der Medienkunstszene ja viel, viel versierter ist und das lange verfolgt ist. Ich glaube, es gab wirklich diese Verwechslung, neue Medien sind ein Markt, der boomt. Und diese Verwechslung, dass man dachte, wenn man Medienwissenschaft an der Uni fördert, schafft man damit Arbeitsplätze. Ja. Ich fahre das gegenteilige Programm. Das ist sozusagen ein Ding mit hohem Anspruch, das eigentlich auf ein disziplinäres Wissen aufsetzt. Wenn man eins hat, kann man sich plötzlich fragen, oh, wie sind denn diese Grundlagen dieses Faches hier zustande gekommen und zu welcher Zeit und warum und auf welcher medialen Umstände. Es ist aber überhaupt nichts, was einen für einen Medienberuf qualifiziert als Medienwissenschaftler.
Ja, das war bei den Theaterwissenschaftlern früher auch immer so. Die dachten, sie wollen Dramaturg werden, haben Theaterwissenschaft studiert und abgebrochen.
Also ich danke, das ist super. Ja. Frau Wachsmann ist auch da. wird es vielleicht bestätigen können. Ich glaube, das ist ein Grundfehler. Man muss aber umgekehrt auch sagen, von dieser Verwechslung, die, glaube ich, vielen von uns auch damals schon irgendwie bewusst war, haben natürlich ganz viele partizipiert und es ist viel gute Wissenschaft auch entstanden, das muss man auch sagen. Also es gab dafür Nachwuchsstellen, Förderprogramme, Graduiertenkollegs, Professuren gar, wo hervorragende Arbeit geleistet wurde. Irgendwann ist es dann vielleicht durchgedrungen, dass es ein Missverständnis ist. Genau wie, glaube ich, Medienkunst sich darüber empfohlen hat, dass sie sozusagen der Industrie vorauseilt, die Ideen generiert und dadurch sozusagen ihre ästhetische Haltbarkeit auch irgendwie eingeschränkt hat. Weil manchmal klappte es, dann war die Industrie aber relativ schnell besser mit dem Zeug und die Kunst hat ihren Reiz verloren, die nur darauf gesetzt hat, weil sie nur diesen Kick des Neuen hatte, der industriell überholt wurde. Also hat sich auch sehr stark eingeschränkt. Aber ich glaube, da lief auch sozusagen Ars Electronica, ZKM, wie du das beschrieben hast, lief auch viel Geld rein unter dieser Aussicht, Zukunftstechnologien über Kunst jetzt zu transferieren.
Also wenn wir jetzt in dieser Richtung weitermachen, werde ich dann sehr melancholisch, weil dann redet man über die Universität und was sie so produziert oder über den Markt und die Förderinstrumente und was so Wissenschaftsratspapiere, die ja auch zitiert werden, dann auslösen. Jetzt will ich mal eine Lanze für den Begriff Medien brechen. Also wenn man etwas als ein Medium bezeichnet, weiß man sofort nicht mehr, was man vor sich hat. Also ich habe ein Bild oder ich habe ein Buch und jemand sagt mir, meinetwegen geht vorbei und sagt, ach, das ist übrigens ein Medium. Ja? Sofort fange ich mich an zu fragen, was meint das eigentlich? Was heißt das? In welcher Hinsicht könnte das denn überhaupt zutreffen? Ein Medium heißt, das ist gar kein Ding an sich, das ist irgendwie gar nichts Selbstverständliches, was ich ja vorher dachte, weil eben noch war es ein Buch oder eben noch war es ein Bild und ich dachte, Bilder gehören ins Museum und Bücher in die Bibliothek und das war für mich alles gar kein Problem. Und jetzt sagt jemand, mein Gott, das ist ein Medium. Ja, und dann überlege ich ja, gibt es jetzt noch jemanden, der das gemacht hat, so wie ich vorher dachte, es gibt den Künstler, der das Bild gemalt hat oder den Autor, der das Buch geschrieben hat oder den Verleger, der es gemacht hat. Nein, nein, das sind ja jetzt alles irgendwie am Medium Beteiligte und dann kann ich die jetzt nicht mehr Autor und Verleger und Künstler nennen und überhaupt. Und für wen ist denn das Medium? Das sagt ja sofort, wenn ich sage Medium, dann muss das ja für jemanden sein und dann muss das in irgendeiner Zwischensphäre zwischen Menschen herumschweben oder so etwas. Ich nenne jetzt verschiedene Assoziationen, die sicher auch zum Teil ein bisschen naiv sind, aber die Grundtendenz ist doch, man hat eine ganz erfreuliche Denkbewegung ausgelöst, wenn man das Wort Medien in den Raum wirft, weil man die Sache nochmal anfängt, in ihrer Funktionalität zu befragen. So ähnlich wie ich mir den Erfolg zum Beispiel eines Wortes wie Diskurs erkläre, und zwar in der Prägung, die ihm Foucault gegeben hat und nicht in der Prägung, die ihm Habermas gegeben hat, dass man sofort darüber anfängt nachzudenken, was ist überhaupt wenn ich etwas sage, ja, was passiert denn da, was mache ich denn da und in welcher Weise bin ich in meiner Rede überhaupt aktiv oder repetiere ich etwas und wie steht meine Rede zu anderen Reden und oder diese Rede, die ich da beobachte und so weiter. Auf einmal stehen erfreulich viele völlig offene Fragen im Raum und ich bin sozusagen analytisch herausgefordert. Ja. Und das scheint mir immer noch bei dem Begriff Medium auch ein guter Sinn zu sein. Ja. Ich soll aufhören, aber ich will noch sagen, dass ich das natürlich besonders hilfreich finde, wenn man in Zeiten zurückgeht, wo das nun wirklich ein bisschen ungewöhnlich ist, vom Medium zu reden. Ja?
Ja. Nein, ich meine, das ist sozusagen die was Sie gerade gemacht haben, ist die beste Aufforderung und die beste Laudatio auf dieses Konzept und darauf es irgendwie beizubehalten und weiter fruchtbar zu machen. Und Sie haben völlig recht, also sozusagen dieses Medienwerden hat durchaus einen Fokus auf die unmenschlichen Aspekte. Mit Unmensch meine ich eben jetzt nicht, Sie wissen, was ich meine, oder die nichtmenschlichen Aspekte, die mitarbeiten und an unserem Tun, Sagen, Gedanken, Arbeiten und so weiter. Also Situationen wie diese Sesselsituation, dass wir über Mikrofone sprechen, die Beleuchtung und sowas, hat alles Einfluss darauf, wie wir uns verhalten hier. Das ist genau das, was ich meine und was die Sache frisch halten würde. Was es nicht frisch hält, ist sozusagen die 120. BA-Arbeit, die Phänomen X mit Deleuze durchbuchstabiert. Weil das ist langweilig.
Ja, für Sie, aber für die Studenten vielleicht nicht.
Ja, da bin ich nicht so sicher. Also ich glaube nicht, dass das das mag sozusagen als Probedeutig, als Durchprobieren, mag das sehr gut und pädagogisch extrem wertvoll sein. Ich glaube, es ist aber nicht an dem Punkt, wo Forschung passiert. Und der Diskursbegriff, weil Sie jetzt doch diesen Foucault drin haben, irgendwie, ist halt schon ziemlich runtergekommen. Also jede Diskussion ist inzwischen ein Diskurs. Es meinte doch mal was anderes. Nämlich, dass man wirklich sehr heterogenes Material quer durch die Wissensgebiete lesen kann und darin bestimmte ähnliche Formationen entdeckt. Mhm. Was eine hochanspruchsvolle Aufgabe ist und nicht dem entspricht, was eigentlich ein Kapitel 1 einer Diss, die Forschungslage. Sowas wird heute immer schon gern Diskurs, wenn man sozusagen nacherzählt, wie die Forschungslage ist. Sowas finde ich langweilig. Also eigentlich nur der Versuch, zu diesem Provokationspotenzial weiter zu stehen.
Ich komme nochmal auf eine andere Seite dieses Provokationspotenzials. Das war ja nun schon bei Benjamin so und dann bei Enzensberger auch wieder. Es sollte ja auch alles ganz politisch sein.
Ja.
Und ist das jetzt auch alles schon vorbei oder können Sie das noch irgendwo retten?
Ich bin so ein schrecklich unpolitischer Mensch.
Ach.
Es ist nicht ganz mein Feld, oder sagen wir so, für mich versteckt sich das Politische oft, sagen wir, im Alltag und nicht in der expliziten These. Es gibt aber Leute, die, und das habe ich inzwischen bedauert, dass der nicht in den Bändchen ist, wie Gerd Loving aus Amsterdam, also ein Netztheoretiker und Netzaktivist, der sagt, wir müssen diese ganze akademisch institutionalisierte Medienwissenschaft über Bord werfen, weil sie nicht die Mittel hat, über unsere Gegenwartssituation, die von völlig anders strukturierten digitalen Medien beherrscht ist, kompetent zu reden.
Mhm. Ja. Der war hier der Initiator dieser Wikipedia Critical Point of View Konferenz, ja, die im letzten September hier in Leipzig war.
Okay. Und Gerd ist da sehr klar als sowohl hochschulpolitisches als auch in einem allgemeineren Sinne politisches Anliegen, so etwas wie Netzkritik, die außerhalb der Uni stattfindet, die aber vor allem im Netz auch stattfindet, zu machen. Ne? Also in den Medien zu arbeiten, wo die Kritik ist, was ein anderes Verhältnis verlangt, als jetzt ein Buch über Facebook zu schreiben zum Beispiel.
Ja, das hat mich sowieso bei Ihrem Buch gewundert. Das waren ja viele Déjà-vu-Erlebnisse mit Videorekordern, die nicht funktionieren und dergleichen. Aber das Netz kommt nicht so sehr vor.
Ja, das ganze Ding ist ein konservatives Unternehmen. Ja, ja. Es ist ein kleines Buch, es soll Merve-ähnlich sein. Ja? Es soll sozusagen den zurückgezogenen, sozusagen den heimlich revolutionären Charakter einsamer Lektüre wiederbeleben. Und das ist also ein Konzept des 18. Jahrhunderts, das also in seiner praktischen Anwendung hier bewusst anachronistisch daherkommt. Was ist denn eigentlich, Sie haben auch Videos gemacht, ich habe mir vorhin noch welche angesehen, ja, auf YouTube und so, kann man da so ein paar Sachen sehen. Was ist das, wie drücken Sie sich aus? Also in der Vorlesung halten Sie sich zurück, riskieren den Echec bei den Studenten, also riskieren, dass Sie da nicht so erfolgreich theoretisch ankommen, sage ich mal so, anders sicher irgendwie, aber und dann drücken Sie sich in Büchern aus.
Das ist gemein. Okay. Ja. Also ich bin extrem kamerascheu.
Das merkt man bei diesen Videos ganz ausgesprochen.
Ja, Sie wissen nicht, wie lange wir dafür gebraucht haben. Sie spielen wahrscheinlich auf das eine an, was bei Facebook läuft. Das wird im Auftrage des Wissenschaftskollegs zu Berlin gedreht. Und das Ziel war, das Wissenschaftskolleg, ich weiß nicht, ob das im Saal so bekannt ist, seit 30 Jahren.
Das sind diese 2 Minuten Wissenschaft.
Genau,
das genau. Und dann gibt es ein Dreisat-Interview noch.
Das war auch ein Wissenschaftskolleg, aber nur
7 Minuten 31.
Das Wissenschaftskolleg ist im Grunewald und hat immer sehr gute Buffets.
Ist eine Institution, die pro Jahr 40 Gastwissenschaftler aus aller Welt hat und das seit 30 Jahren, die da auch wohnen und zusammen essen und arbeiten und so. Und die hatten den Auftrag, so an einige Fellows, wir müssen irgendwie auch mal ins Netz, also das sollen wir nachfragen, weil es ist doch eine sehr geschlossene Gesellschaft, Herren fortgeschrittenen Alters, man kann es gendermäßig so sagen, ist. Und wir drehen kleine Videos für Schüler. Also wir haben hier Leute, die für ein Fach stehen, das ist explizit sehr disziplinär geordnet, das Kolleg, die erklären, warum macht ihr das, was ihr tut?
Also total innovative, ganz großartige Sache. Da entdecken ältere Herren die Kamera und das Video und dann sagen sie, das ist jetzt was für Schüler, weil das ist ja nur was für Dumme. Das ist eigentlich furchtbar, oder? Warum wird dieses Instrument für niedere Pädagogik eingesetzt?
Ich habe den Altersspiegel aber gehoben. Ja. Also unsere ganzen Leute, die gefilmt worden waren, natürlich die jüngsten Fellows, die in dem Jahrgang waren, mit weitem Abstand. Ich versuche es tatsächlich in so, dass dem, was ich mir irgendwie zutraue, kleine akademische Formen. Also ich weiß, dass ich den Saal leer predige, aber die 30, die da sind, die sind gut von den 150. Also in Bochum haben wir Vorlesungen mit 4 Leuten im Büro gemacht, wo man rauchen durfte dann. Und alle 4 haben super Jobs und hervorragende Bücher inzwischen geschrieben. Insofern ist es ein Minderheitenprogramm auch. Ich stehe auch dazu, dass es dann vielleicht dünn wird.
Was sagt denn Ihre vorgesetzte Dienstbehörde dazu?
von wegen, wie heißt das, Kennziffern?
Ja.
Oder so, ja. Das kriegen wir schon wieder hin. Deswegen ist so eine kleine Uni gar nicht schlecht, die darauf setzt, die Betreuungsverhältnisse runterzufahren. Ne? Also Lüneburg hat das Ziel, 25 Studenten auf eine Professur, mehr nicht. Plus 2 Mitarbeiter, das heißt, jeder hat so 7 oder so. Also es sind wirklich so britische, England ist nicht mehr so das gute Beispiel inzwischen, ist der Versuch. Also Netz... Es ist nicht ganz mein Ding. Ich stelle das zwar immer oder habe es früher immer alles hochgestellt, bevor es veröffentlicht war. Ich komme nicht mehr ganz dazu. Aber die kleine Buchform, auch nicht die dicke Monographie, mich interessiert auch bei der Skalierung gerade dieses Verbindende einer Fragestellung zwischen den Disziplinen inzwischen mehr. Also die Skalierungsfrage haben wir eben mit einer Kulturwissenschaftlerin, einem Robotiker, einem Quantenphysiker, einem Juristen, einem Evolutionsbiologen zusammen gemacht und festgestellt, wir haben alle ein sehr ähnliches Problem, das aber noch nie jemand von denen in so einer Runde besprochen hatte. Finde ich inzwischen reizvoller als vieles, was in der akademischen Medienwissenschaft passiert, diese Frage auszutragen. Und ich glaube, da ist, also ich glaube, mit Siegfried Zielinski bin ich mir da einigermaßen einig, der hier auch Gast war, wie ich gesehen habe. Der unter diesem Konzept der Variantologie eigentlich auch viel Zeit damit verbringt, Leute zu finden, Spezialisten zu finden, denen er eine Frage vorstellt, die dann verschiedene Spezialisten verbindet, wenn ich dieses Konzept richtig verstanden habe. Es mag ein Epochenschnitt sein, es mag ein thematischer Punkt sein, um die er so mit einer längeren Suche schart, Leute, die gesprächsbereit sind und eine gewisse reflexive Distanz dazu haben. Das ist mir sehr nahe.
Ja, man kann ja übrigens Ihrem Lebenslauf auch entnehmen, dass Sie auch Elektrotechnik studiert haben. Ja, es steht da bei der Uni Lüneburg. War das ein Irrtum oder hat es irgendwelche Konsequenzen?
Das war, es hatte dann eine erfreuliche Konsequenz. Erstmal war es, glaube ich, ein Irrtum, weil ich ja so in der ersten Hälfte der 80er zur Schule gegangen bin, 85 Abi. Da spielte man mit Homecomputern rum, hat programmiert, mit dem Lötkolben erste Versuche unternommen, Ich dachte, man könnte das im Studium vorantreiben. Das stimmte nicht, es wurde gar nicht gebastelt, es fand alles auf Papier statt. Ich dachte mir, die Uni sei eine Institution, wo man so Hacker werden kann. Ein völliger Fehler. Man schrieb Programme mit Stift auf Papier, ohne sie mit Trial and Error testen zu können, musste sie dann abgeben. Deswegen habe ich das schnell aufgehört. Ich habe es dann lange verschwiegen im Lebenslauf, schamhaft während des Kunstgeschichtsstudiums. Bis dann, ich glaube, das so ein Türöffner war, dass ich in Friedrich Kittlers Kolloquium durfte, der eine maßlose Hochschätzung für Ingenieure ja hat.
Und wie geht's weiter? Was ist jetzt die nächste kleine Anmerkung, die Sie veröffentlichen werden?
Ich glaube, das aus dem Skalierungsproblem wird noch was.
Wenn Sie sagen, da wird noch was draus, dann deswegen, weil Gespräche fruchtbar laufen oder weil aus diesen Gesprächen Sie selber heraus was entwickeln? Mhm. Oder?
Es wird was draus, weil ich gemerkt habe, keinen schnellen Sammelband machen, sondern es sind mindestens noch 2 Gesprächsrunden nötig. Wir haben ganze Disziplinen vergessen. Mhm. Architekten haben zum Beispiel gefehlt. Ab wann?
Okay, aber jetzt kann ich mal gleich bekennen, dass ich das zwar gehört habe auf Dreisat, aber da habe ich jetzt nichts verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, wo so. Also ich habe verstanden, dass Skalierung bedeutet, Dinge, die in einem sozusagen anderen Verhältnis stehen, sehen plötzlich anders aus und die Wahrnehmung sozusagen erbringt andere Dinge. Ja. Können Sie noch ein paar Sachen sagen, die es mehr erklären?
Die Skalierung ist, also mit einem philosophischen Begriff gesagt, ist das Skalierungsproblem dann der stärkste Einwand gegen jede Form von philosophischem Reduktionismus. Also Skalierungsprobleme sind solche, die da entstehen, wo es nicht möglich ist, etwas so im kartesianischen Sinne ein Problem in mehrere Teilprobleme zu zerlegen, diese zu lösen und dann ist das Gesamtproblem gelöst. Alle sozusagen skalierungsbehafteten Phänomene, an denen versagt dieses Verfahren. Das heißt, wir suchen im Moment Phänomene, die sich dadurch auszeichnen, dass sie durch bloße Vergrößerung oder Verkleinerung andere Qualitäten bekommen und andere Theorien der Beschreibung brauchen. Also es gibt da mehr, also ein einfaches Beispiel, tun Sie 2 Leute zusammen, ist es ein Dialog, 5 bis 7 Leute, ich weiß nicht, bei den Psychologen ist es, glaube ich, 7 bis 9 für eine Kleingruppe, dass die noch ordentlich funktioniert, irgendwo unter 10 ist, glaube ich, schon Schluss. Dann funktioniert das als Gruppe. Ein Fußballstadion funktioniert anders. Also es gibt Panikeffekte, schwarmartige Effekte. Das heißt, ab einer bestimmten Größe, in diesem Fall von Leuten, braucht es eine andere Theorie, um zu beschreiben, was für eine Dynamik das entfaltet. Und ich glaube, da gibt es in verschiedenen Bereichen gibt's genau dieses Skalierungsproblem. Ab welcher Größe verslammen Häuser? Ab welcher Größe ändern sich Verfahren der Konsensbildung oder der Gesetzgebung oder der Rechtsprechung und so weiter?
Ab welchem Zeitpunkt sollten wir die Publikumsmikrofone öffnen?
Genau. Und so schnell geht das.
Okay. Naja, wir könnten das zumindest mal anbieten. Wir haben doch eins, ja? Da möchte jemand, der müsste nur die Hand gehoben bekommen, damit wir das ungefähr sehen.
Wobei zu berücksichtigen ist, dass wir fast nichts sehen, also bitte deutlich.
Gut, aber die Leute sind noch auf passiven Konsum eingestellt.
Ja, dann kommen wir nochmal auf die Medienkunst und damit auch auf Herrn Daniels. Da scheint es ja auch ziemlich schlecht auszusehen. Also
wir können ja direkt den Autor fragen,
wenn
wir
das so machen. Toll, das ist wie in diesem Woody Allen-Film, wo Marshall McLuhan an der Kasse beim Kino steht.
Werde ich auch zeigen am nächsten Wochenende, genau. Ja. Naja, das ist eher ein Begriffsproblem, würde ich sagen. Das, was passiert, hat sich gar nicht so stark geändert, außer dass jetzt alle was mit Medien machen. Ja? Auch die Maler und auch die Fotografen sind ja mittlerweile den digitalen Bildern nicht mehr abhold. Die Grafikdesigner schon längst, ja, Produktdesigner auch. Das heißt, alle sitzen am Computer. Und die Medienkünstler haben ein Problem, jetzt ihren Sonderstatus zu legitimieren und wollen sich auch nicht mehr so nennen, sondern die wollen nur noch Künstler sein. Also es wird auch ernsthaft diskutiert, also jetzt zum Beispiel in dem Fachbereich Medienkunst, den es hier in Leipzig an der Kunsthochschule gibt, der erst die große Innovation war, der erste Studiengang dieser Art überhaupt in Ostdeutschland, wo die doch keine Computer hatten hier und gar nichts. Jetzt geht's aber los, jetzt wird die ganze Hochschule umgekrempelt, wird eine Medienhochschule, ist sie auch, aber keiner nennt es mehr so, sondern es ist einfach jetzt eine Selbstverständlichkeit. Und alle fragen jetzt, was machen denn die Medienkünstler anders als wir? Das heißt, die, die erst die Offensiven waren, sind jetzt in der Defensive. Und die wollen sich nicht mal so nennen. Die wollen das jetzt irgendwie anders nennen. Die nennen es jetzt Klasse für Raum und Konzept oder für Installation und Bild oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie. Also,
Aber das ist genau der Punkt, was mich interessiert. Diese Inflationierung des Begriffs Medium. Sie hatten es ja vorhin erwähnt, ein Buch ist ein Medium. Zeichnen ist Medienkunst, Skulptur ist auch Medienkunst, es ist ein Medium, es kann Ton sein, es kann Bronze sein. Also was bringt uns dieser Begriff Medium eigentlich noch? Ist es im Prinzip ein Verfremdungsbegriff, wie Sie es vorhin angedeutet hatten, um sozusagen Abstand zu kriegen, um die Sache mehr ins Verflüssigen zu kriegen? Oder ist es im Prinzip mittlerweile eine unerträgliche, sage ich mal, Hülle, eigentlich was Zombiehaftes? Also für mich, wenn ich Medien höre, Medienwissenschaftler, sage ich immer, studiert mal was Ordentliches, mal wirklich mal eine Theorie. Mal
was irgendwas. Ist denn eigentlich Ihr Gewerbe?
Ich bin aus den Medien. Und insofern kenne ich diese Frivolität sehr deutlich. Und dass ich immer sage, es müsste immer Grundlage sein. Es bringt uns nichts, Handwerk zu lernen. Aha, ein O-Ton ist 0,25 lang, eine Kameraeinstellung ist so, es ist irgendwie, wir machen irgendwie, keine Ahnung, hier mit einer digitalen Kamera machen wir so und so. Deshalb also nochmal die Frage an Sie, also Medium, müssen wir sich nicht eigentlich letztendlich von diesem Begriff langsam mal verabschieden?
Ja, man müsste zumindest eine Revision dessen anfangen, was man damit noch erreichen will. Ne? Die Benennung bestimmter Phänomene oder Dinge als Medien oder medial ist so inflationär, dass man eigentlich nur noch sagen kann, also wenn wir über Medialität denken, müssen wir eine bestimmte Frage, die uns interessiert und die auch was bedeutet und die irgendwie brisant ist, damit kennzeichnen. Das Problem ist ein bisschen, welchen Begriff nehmen wir denn? Nehmen wir wieder Tafelbild. Letzte Woche traf ich Andreas Brockmann nochmal von der ehemaliger transmediale Leiter, sagte irgendwie, neue Medien ist seit dem iPhone, das war sozusagen der letzte Todesstoß, seitdem ist es tot irgendwie, man kann dieses Wort neue Medien in der Kunst einfach nicht mehr gebrauchen. Er hat aber auch noch keine Idee, wie man es anders nennen könnte. Hans-Ulrich Reck hat vorgeschlagen, Kunst durch Medien, also dass man sozusagen über Materialien, die eingesetzt werden, aber damit ist nicht viel gewonnen, glaube ich. Also die Frage, was wäre der Alternativbegriff? Und das, was Sie sagen mit dem ganz ordentlich, das deutet sich bei Ihnen ja auch schon an, sozusagen in der Empfehlung zu Praktiken des leisen Lesens ganzer Bücher zurückzukehren. Ich würde das sozusagen Studenten aus, sagen wir, modischen Gründen, vielleicht macht man es ihnen damit schmackhaft, ja, also antizyklisch zu sein. Wenn alle twittern und bei Facebook sind, wäre es vielleicht ein Dissidenzkriterium, ich lese leise ein ganzes Buch. Es würde mich sehr freuen. Also, weil ich glaube, das ganze Nachdenken über Medien ist ja aus einer Dissidenz. Also wir haben hier Gegenstände, die werden in der Uni nicht behandelt. Das sind teilweise hochpolitische Gegenstände.
Waren.
Ja,
also. Jetzt muss ich aber auch mal intervenieren. Also an der UB Leipzig wird die virtuelle Fachbibliothek für Medien, Bühne und Film gemacht. Und von daher weiß ich zumindest, dass der Medienbegriff, wie auch schon mal früher in der Diskussion erwähnt, doppelt besetzt ist. Also wir reden jetzt gerade von diesem Medienbegriff, der aus den Kunst- und Literaturwissenschaften kommt und womit es offensichtlich ein Problem gibt. Es gibt aber noch den alten Medienbegriff, der aus der Zeitung kommt oder aus den Nachrichtenmedien. Und dieser Begriff ist ja auch keineswegs obsolet. Den gibt es ja sozusagen auf der Gegenstands- und Erfahrungsebene immer noch. Und er ist auch, glaube ich, sehr politisch. Also er greift in unser Leben ein. Also das, was da Medien sind und was die mit uns machen, und das fängt bei Twitter an und hört bei der Tagesschau auf oder wo auch immer, das sind Phänomene, deren Analyse, glaube ich, noch aussteht. Also ich wollte das jetzt nur so einfügen, dass es genau wie diese Medienwissenschaft irgendwie zersprengt es in die, die von der Publizistik herkommen und von den Kommunikationsmedien und die anderen, ja, es gibt auch zwei verschiedene Gesellschaften, die sich regelrecht balgen darum, wer nun eigentlich die Medienwissenschaftler sind, ja, die DGPUK oder jetzt die GFM, ja, und das ist ja irgendwie, sozusagen, habe ich das jetzt verstanden, dass die einen, die experimentellen Medientheoretiker, die wahren Denker sozusagen, die kritischen Geister und so weiter, die suchen sich jetzt neue Begriffe und dann könnten die Zeitungsleute ihren Medienbegriff einfach wieder so zurückkriegen.
Ja, ja, ja. Also ein Halbsatz noch dazu, also was Sie sagten, dass was Ordentliches ist genau das, was, glaube ich, jetzt einsetzt, nachdem sagen die große Dissidenzwelle von den Disziplinen vor 25, also 25 Jahre alt ist, eine Generation, deswegen fange ich mit Generationen an, gibt sozusagen eine Dissidenz von der Dissidenz. Und da herrscht eine gewisse Orientierungslosigkeit, ob die zurückgeht zu den klassischen Disziplinen oder wohin sie sonst gehen könnte. Also ich glaube sozusagen, die Dissidenz machte damals Sinn, das hatte ich da drin irgendwie geschrieben, wenn man Deleuze heimlich im Merve-Heftchen las, während man im Hauptseminar gotische Schnitzretabeln oder Figurenkonstellationen bei Wilhelm Meister machte.
Aber das jetzt ist ja nun auch ein bisschen sehr plakativ.
Jetzt ist, ja, ist sehr plakativ. Jetzt sagst du aber trotzdem, weil ich glaube, manchmal ist
bei mir nicht
plakativ auch gar nicht schlecht. Wenn man das direkt ab Erstsemester macht, haben wir ein Problem. Also man, aber da wären wir wieder am Anfang. Die Frage, die Sie aufgeworfen haben, ist tatsächlich eine andere, nämlich die Diskrepanz zwischen dem, was die meisten Leute einfach alltagsweltlich als Medien verstehen. Fernsehen, Rundfunk, Zeitung, Buch vielleicht noch, da haben wir schon mal was, einen Schritt weiter oder so. Aber eigentlich sind es die klassischen Massenmedien des 20. Jahrhunderts oder so, Film vielleicht noch. Und dem, was unter Medienwissenschaft, was ich verstehe, oder was universitär damit gemacht wird, und dieser Spaltung der Forschung natürlich, die auch ein Produkt des 20. Jahrhunderts ist und der deutschen Emigration nach 1933. Also die empirische Medienforschung hat ja in Österreich, das darf man jetzt doch mal sagen, bei Paul Lazarsfeld doch angefangen mit den Armen in Marienthal, ist dann übergegangen in Radioforschung nach dem Exil. Und der war extrem offen, Lazarsfeld. Also er hat diese ganzen Emigranten, vor allem Adorno oder Erich Fromm, getroffen und schickt auch dem Fromm einen langen Brief und sagt, was kann die Psychoanalyse beitragen zur Massenmedienforschung? Auch die empirische, und das läuft parallel zu Fragebögen. Ne? Dann gibt da Adorno eine halbe Stelle, der schreibt erstmal einen Text, warum er dieses ganze Projekt furchtbar findet, weil man Kultur überhaupt nicht mit Fragebogen messen kann. Und kommt dann nicht seinen Dienstpflichten nach. Ich glaube, Adorno hat keinen einzigen Fragebogen irgendwie ausfüllen lassen. Will aber nur sagen, selbst diese empirische Forschung ist am Anfang offen. Das ist noch nicht getrennt wie heute in dem Maße, wo es tatsächlich zwei Gesellschaften für Medienwissenschaften mehr oder minder gibt, von denen die einen die sozialwissenschaftlichen Empiriker und die anderen die kulturwissenschaftlichen, was auch immer, Hermeneuten, Dekonstruktivisten, Feminist etc.
Also die Spaltung geht ja vielleicht sogar tiefer. Die einen kommen von der Produktionsästhetik und die anderen eben von der Untersuchung sozialer Verhältnisse. Ja. Und es wäre jetzt schade, wenn die Leute, die sozusagen die in den vergangenen 30 Jahren experimentell Medien eingesetzt haben, da wo früher klassische Gegenstände sind, jetzt mit der Verabschiedung des Medienbegriffs auch die Dimensionen, die der Begriff eröffnet hat, ja, nämlich wie funktionieren Dinge, ja, wie werden sie vermittelt, dann auch lassen würden. Ja? Ja. Zum Beispiel, ich kann das wiederum nur am Buch sagen, es gibt ja nun wirklich, weiß Gott, sehr viele Leute, die darüber nachdenken, ob das Buch nun weiter besteht oder nicht. Ja? Mhm. Diese darauf aufmerksam zu machen, dass es das Buch ja sowieso gar nicht gibt. Ja? Mhm. Und zwischen dem Telefonbuch und diesem Buch zum Beispiel, was waren Medien im Merve-Format, ja? ein Riesenunterschied besteht und so weiter und so fort, würde ja bedeuten, dass man die Leute auf die pragmatische Funktion, auf das wahre Wesen, das aber eben empirisch ist, aufmerksam macht. Mhm. Und diese Frage möchte ich ja ungern verlieren, falls man jetzt mal von den Medien da wieder weg wollte.
Ja, ja. Naja, ich glaube, im Sinne dessen, was wir am Anfang mal besprochen haben, dass auch Forschungsmethoden abhängig sind von Medienepochen oder Medienumbrüchen, glaube ich, wäre das ein Punkt, der sich durch das Netz verändert. Also was empirische Forschung im Moment heißt. Also die Algorithmen, mit denen das Netz sich selber auswertet, also Amazon, Kunden, die gekauft haben, würden auch kaufen. Folgende Leute würden wir Ihnen als Freund bei Facebook vorschlagen. Ja, Google, hochinteressant, die Suchvorschläge oder sowas. Also das sind ja schon diese Wortergänzungen, die bei Suchanfragen in Google sind ja selber Häufigkeitsverteilungen, die gemessen sind. Das heißt, die Algorithmen, um eigentlich empirisch-statistische Forschung zu betreiben, laufen im Netz. Und das setzt die empirische Forschung aller. Wir setzen einen Fragebogen auf, eine Kontrollgruppe und unser Ergebnis ist umso sicherer, je mehr Geld wir haben, um Leute auf der Straße zu befragen, setzt das in gewisser Weise in zumindest eine neue Position. Ja, und es wäre die Frage, wie man sozusagen das Netz selber als Research-Tool benutzen kann, um zum Beispiel vielleicht auch diese Trennung irgendwie zu relativieren.
Ja, ich weiß nicht, das geht jetzt nochmal in eine andere Richtung, die wir zuvor hatten. Ich fand das Beispiel mit der Medienkunst und der Kunst sehr spannend, weil daran eigentlich deutlich wird, was das für eine politische Trennung ist, die da eingezogen wird. Also Künstler arbeiten auch mit Medien, nur die Medienkunst arbeitet mit besonderen Medien. Man kann das vergleichen mit dem Fußball und dem Frauenfußball. Es geht beides mal um Fußball, aber es ist eine politische Grenze, die da eingezogen wird zwischen den Frauen, die Fußball spielen, und den Männern, die sozusagen den normalen, nicht hinterfragten Fußball spielen. Ne? Ich glaube, das verweist auch auf diese doppelte Funktion dieses Begriffs. Zum einen sozusagen die Materialität eines Mediums, die historisch sich verändert, je nach Medium. Also Radio hat eine andere Materialität, eine andere Wirkungsweise als ein Fernseher oder ein Buch. Und das andere ist aber, das wäre sozusagen das Materialobjekt der Forschung, das sehr konkret ist und aber auf einer formalen Ebene als Formalobjekt einfach die Frage, was machen Medien, was für eine Funktion haben sie? Also die Frage der Vermittlung, des Mittels. Ich glaube, Ulrich Schneider hat das schon gesagt, das Medium eigentlich nichts anderes heißt als etwas, das in der Mitte irgendwo dazwischen steht. Ne? Und das wäre für alle diese Medien, die sich natürlich materiell irgendwie anders historisch zeigen, uns als Phänomene, das verbindende Glied am Ende. Und ich glaube, wenn man diese beiden Dinge immer gleichzeitig denkt und wechselseitig aufeinander bezieht, ist es eine produktive Art und Weise, diesen Begriff auch weiterhin zu verwenden. Man darf nur nicht das eine oder das andere machen, denke ich.
Ja. Da muss Dieter was sagen.
Aber das, was Sie gefragt haben und wo Klaus gerade dran war, diese Frage nämlich, inwieweit sozusagen das Netz selber als Forschungsmittel dienen kann, das, glaube ich, ist sehr eng verbunden. Und ich würde das ergänzen wollen, nicht nur diese Statistiken und dass man von einem zum nächsten weitergeleitet wird, dass man auch Dinge findet, die man gar nicht gesucht hat, dass man aber auch alles, was man sucht, fast immer findet. Das ist ja das noch viel Schockierende. Also zum Beispiel diese Sequenz, Marshall McLuhan tritt irgendwo in einem Film auf von Woody Allen, hat man irgendwie mal gehört. Was ist denn das genau? Einmal eingegeben, Woody Allen, Marshall McLuhan, zack, hast du drei verschiedene Edits, Long Edit, Short Edit und drei Sprachen da, ja, irgendwie. So, das heißt, du hast einen dermaßenen Zugriff auch auf relativ entlegene Informationen und auch zum Beispiel auf Avantgarde-Medienkunstprodukte, die von vielen Produzenten sehr aktiv im Netz sozusagen publiziert werden, wo du früher über eine längere, wochenlange Korrespondenz hättest versuchen müssen, eine Geschichte dieser Kunstphänomene auf irgendwelchen VHS-Kassetten dir zusammenzutragen von den Autoren. Das hast du eigentlich jetzt in einer Stunde erledigt oder so. Ja? So, das heißt, der Zugriff auf Medienprodukte, die im Medium sind, Netzwerke sich abbilden, und das betrifft auch technische Fragen, ja, irgendein Schaltplan, irgendein Patent oder was, das ist alles da, ja, und das heißt, das Forschen über Medien und ihre enorme Variantenreiche von den technischen Produktionsmitteln bis zu randständigen, experimentellen Varianten ihrer Anwendung ist im Medium selber einfach sehr viel präsenter, ja, und und das hat sich innerhalb von 4 oder 5 Jahren radikal geändert. Ja? Also ich habe ja dieses Projekt Medienkunstnetz gemacht. Da war das noch eine große Aktion, solche Dinge überhaupt online zu bringen und Leute zu überzeugen, dass man das digitalisieren darf und dass ihnen dann keiner irgendwelche Copyright-Probleme damit macht. Jetzt ist das alles dreimal vorhanden mittlerweile. Ja? Irgendwie, ne?
Also eben, also will auch gar nicht weiter auf diesen Suchmaschinenbeispielen rumreiten, aber also irgendwie mein Argument wäre zum Beispiel auch, wenn man wissen will, worüber sind amerikanische Eltern bei ihren Kindern besorgt, sollte man auf google.com gehen statt auf .de und anfangen, die Frage zu formulieren. Und man sieht schon an der Ergänzung, was die häufigste Frage besorgter Eltern ist oder so. Da braucht man keinen Fragebogen. Aber was du sagst, ist natürlich ein Punkt. Also viele Forschung war auch Erschließung von Quellen, entlegene Aufsätze. Ich muss irgendwo hinfahren, um dieses Buch zu finden oder so. Wenn wir jetzt einen Überschuss haben, wo es natürlich auch, also Medien sind ja nicht neutrale Durchgangspunkte, sondern also limitieren und verändern natürlich das Wissen, was es gibt, auch sozusagen natürlich total tote Zonen. Es gibt ganze Generationen von Wissenschaftlern, die nicht im Netz sind, weil sie nicht alt genug sind, dass sie historisiert werden, aber nicht jung genug, im Netz gewesen zu sein. Ja, also das, ne? 18 ist ganz schwierig, also auch so Bereiche wie Kybernetik in der DDR, was mal ein Thema bei mir, überhaupt nicht zu recherchieren. Der Punkt ist aber, dass wir inzwischen eben mit Quellenlagen völlig anders umgehen können. Also 18. Jahrhundert Literatur ist in Google und davor 17. 16. Jahrhundert. Es gab viele Mittelalter-Digitalisierungsprojekte. Das heißt, wir haben ältere Quellen hervorragend digitalisiert. Und sei es über Google Books, aber irgendwie findet man das Zeugs eben da auch. Kant in allen Ausgaben, allen Revisionen. Das heißt, wir müssen sozusagen überlegen, wie die Fleißarbeit, also wie man diesem Wegfall von Fleißarbeit in wissenschaftlicher Arbeit umgeht. Es gab eine Zeit lang die Tendenz durch das Netz, dass Dissertationen zum Beispiel immer dicker werden. Die ist, glaube ich, leider ungebrochen. Die liegen so inzwischen im 500-Seiten-Bereich oder so. Aber die Akkumulation, das Finden sozusagen, ist nicht mehr unbedingt ein Problem. Und das Material ausbreiten, weil wir durch zu bestimmten Epochen und Themen gut abgedeckt im Netz haben. Das heißt, eher interessant, andere Fragen anders zu formulieren oder so. Also das wäre für mich eigentlich ein Reiz. Ne? Genau wie für mich nicht interessant ist, mit solchen Plagiatssystemen, natürlich sollte man schauen, Plagiate, ja, aber für mich ist weniger interessant, jetzt mit einer Plagiatssoftware alle Studentenarbeiten eines Semesters durchzuschauen. Mich würde eher reizen, Fragen für Studenten zu erfinden, zu denen sie nicht googeln können. Ja? Und es gibt Sachen, die sind Google-tot. Also da gibt es wirklich Nulltreffer.
Seminare über Kybernetik in der DDR zum Beispiel.
Ja, ja, sobald es dann raus ist. Das war's dann, genau.
Ja, das war's dann. Wir machen hier einen kleinen Schnitt und führen die Diskussion am Tresen weiter. Wir danken herzlich Klaus Piers und dem Publikum.
Musik. Danke Ihnen sehr herzlich.